NDR Info. Echo des Tages.
Gertrud Sterzl, guten Abend und herzlich willkommen. Die wichtigsten Themen in dieser Sendung. Die Gorch Fock ist wieder in Kiel eingelaufen. Aber was wird aus dem Segelschulschiff der Marine? Dazu auch der Kommentar. Außerdem im Programm das Ergebnis, zu dem die Kommission der Universität Bayreuth gekommen ist. Karl Theodor zu Guttenberg hat bei seiner Doktorarbeit vorsätzlich getäuscht. Al-Qaida bestätigt den Tod Osama bin Ladens und kündigt weitere Anschläge an. Und was kann man eigentlich mit einem Bachelorabschluss anfangen? Zunächst aber zur Gorch Fock. Das Segelschulschiff der Marine ist heute von seiner Südamerika-Reise zurückgekehrt. Überschattet wurde diese Reise vom Tod einer Kadettin. Die junge Frau stürzte im November aus der Takelage. Nach dem Todesfall gab es Beschwerden von anderen Offiziersanwärtern. Es sei an Bord zu Schikanen und Alkoholexzessen gekommen. Der damals amtierende Verteidigungsminister zu Guttenberg ordnete daraufhin die Rückkehr der Gorch Fock an. Aus Kiel, Marie-Louise Brahm.
Die Gorch Fock hat wieder festgemacht im Heimathafen an der Kieler Tirpitzmole. Ihre Zukunft ist ungewiss, aber der Inspekteur der Marine, Axel Schimpf, fand auf der Pressekonferenz nach dem Anlegen des Segelschulschiffs deutliche Worte.
Ich habe keinen Grund, das Schiff als solches in Frage zu stellen. Das Schiff ist seit 52 Jahren für Deutschland, für die Ausbildung unserer jungen Kameradinnen und Kameraden unterwegs. 14.500 sind hier erfolgreich über dieses Schiff geschleust worden, haben Eindrücke sammeln können. Es ist eine wichtige Ausbildung für uns. Wir werden sie fortschreiben, wir werden sie anpassen. Dieses Schiff hat seinen Stellenwert und wir stellen das nicht nach einem Unfall in Frage.
Doch genau wie es weitergeht mit der Gorch Fock und wann, diese Fragen rückten für ein paar Minuten in den Hintergrund, als die Bark auf den Marinestützpunkt zusteuert und nach 8,5 Monaten auf See endlich wieder zurückkehrt. Rund 2000 Angehörige jubeln ihr am Pier zu, schwenken Fahnen mit der Aufschrift "Die Gorch Fock muss bleiben" oder recken ihre Willkommenstransparente in die Höhe. Und dann liegen sich die Angehörigen in den Armen. Endlich.
Wir kommen aus dem kleinen, beschaulichen Saarland. Wir waren heute Morgen die Ersten an der Hauptwache. Wir haben uns jetzt 9 Monate nicht gesehen und das war eine lange Zeit. Schlimmer als eine Schwangerschaft.
Schönes Gefühl, also als wir ankamen und gesehen haben, diese ganzen Menschenmassen, also war schon ein schönes Gefühl, ordentlich begrüßt zu werden. Also war beeindruckend.
Seit kurz vor 8 bin ich hier. Schmetterlinge im Bauch, alles drum und dran. Der Wahnsinn, ja.
Zuletzt waren nur noch die Stammbesatzung und eine freiwillige Segelcrew an Bord. Rund 200 Männer und Frauen. Seit Ende Januar befanden sie sich auf dem Heimweg, nachdem sich die Meldungen über die Gorch Fock überschlagen hatten. Anfang November vergangenen Jahres stürzt die junge Offiziersanwärterin Sarah-Lena Seele aus der Takelage aufs Deck und stirbt. Dieser Vorfall ist für die Crew eine große Belastung. Topsgast Nirk Burmester von der Stammbesatzung muss jeden Tag aufentern.
Man denkt daran natürlich, man hat auch dann anfangs auch Angst gehabt, aber die hat sich halt wieder mit der Zeit gelegt. Ja. Man ist in Salvador und man muss ja irgendwie entweder wieder zurückkommen oder weitermachen. Und dann muss man da halt auch sich ein bisschen überwinden, da wieder hochzugehen.
Nach dem Tod von Sarah-Lena Seele soll es an Bord zu einer Meuterei gekommen sein. Es gab Vorwürfe wegen sexueller Belästigung und fragwürdiger Rituale, bei denen man zum Beispiel in Essensresten baden muss. Die Konsequenz? Die Ausbildung wird abgebrochen. Und bis heute ist unklar, ob sie wieder aufgenommen wird. Aber es spricht vieles dafür. Unterstützung bekommt der Dreimaster vom Verteidigungsausschuss und vom Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages. Aber auch der schleswig-holsteinische Landtag steht zu Gorch Fock. Das betonte Landtagspräsident Thorsten Gerz heute noch einmal.
Ja, also wir haben einen einvernehmlichen Beschluss des Schleswig-Holsteinischen Landtages, der lautet, wir stehen zur Gorch Fock. Wir wünschen uns, dass die Ausbildung an Bord der Gorch Fock fortgesetzt werden kann. Und wir wünschen uns, dass Kapitän Schatz zurück auf sein Schiff, die Gorch Fock, kommt.
Die Ermittlungen der Kieler Staatsanwaltschaft zum Todesfall laufen noch. Auch wird eine weitere Kommission ab Anfang nächster Woche die Ausbildung an Bord des Segelschulschiffs unter die Lupe nehmen. Mit einem Abschlussbericht aus dem Verteidigungsministerium wird Anfang Juni gerechnet. Bis dahin wird offiziell nichts entschieden. Aber es sieht zurzeit sehr danach aus, als würde die Gorch Fock der Marine als Ausbildungsschiff erhalten bleiben.
Soweit der Bericht von Marie-Louise Brahm. Wie also geht es weiter mit der Gorch Fock? Wird der Dreimaster auch in Zukunft als Ausbildungsschiff für die Bundesmarine segeln? Jan-Peter Reschke kommentiert.
So als wäre nichts gewesen, hat der weiße Schwan an der Tirpitzmole festgemacht, die Gorch Fock, Botschafterin Schleswig-Holsteins. Und in der Tat waren die bösen Schlagzeilen für einen kurzen Moment wie weggewischt, als die Besatzung an Land ging, nach 8,5 Monaten auf dem Meer und rund 29.000 Seemeilen an Bord. Junge Männer waren da zu sehen, die unter den vielen Gesichtern auf der Pier nach der eigenen Freundin suchten, der Familie oder den engen Verwandten, nach Orientierung im großen Medienspektakel. Denn ab Montag geht es wieder um die Zukunft der Gorch Fock. Nach dem Tod der Kadettin Sarah Seele und der Diskussion um angebliche Ekelrituale an Bord soll eine Kommission aus Experten die Ausbildung neu regeln. Im Raum steht die Frage, brauchen wir sie eigentlich noch, diese Gorch Fock? Ein eindeutiges Ja kommt dazu aus der Marine, ein vorsichtiges Ja kommt aus dem Verteidigungsministerium und wer weiß, was Segeln bewirken kann, kann auch nur eines sagen, nämlich Ja. Da geht es um eine eigene Welt mit eigenen Regeln. Es geht um Vertrauen, um das Team, um den Respekt vor den Naturgewalten, um einen Knochenjob, auch um Gehorsam oder Gemeinschaft, schlicht um Sicherheit in einem unberechenbaren Element. 89 mal 12 Meter misst diese Insel des Überlebens im Falle der Gorch Fock. Da stemmen sich Holz und Segel und Seeleute. Gegen Wellenberge, Sturm und Tiefe, da müssen Abläufe sitzen, damit die Mannschaft nicht scheitert. Segeln für den Ernstfall. Denn trotz aller Romantik steht die Gorch Fock am Ende eben doch für die Ausbildung junger Menschen zum Militärdienst. Im schlechtesten Fall dafür, dass Soldaten Menschen töten oder verletzen. Im besten Fall dafür, das eigene Land oder sich selbst zu schützen. Und wenn Deutschland in einen Krieg zieht, muss es seine Soldaten bestmöglich darauf vorbereiten. Die Gorch Fock ist dafür hervorragend geeignet, sagt Admiral Schimpf, oberster Soldat der Marine. Und für jeden Segler klingt seine Begründung schlüssig. Denn die Unberechenbarkeit der Natur, so Schimpf weiter, lernen künftige Marineoffiziere nur, wenn sie diese Natur direkt erleben und eben nicht auf einem modernen Koloss aus Stahl mit einer mächtigen Maschine von 70.000 PS. Doch er sagt auch, Ausbildung ist niemals ein Optimum, sie ist immer ein Prozess und, so bitter es ist, in dem gibt jeder Unfall Impulse. Auch der Tod einer jungen Kadettin. Insofern ist es richtig, nicht an der Ausbildung auf dem Segelschulschiff zu zweifeln. Es ist aber ebenso richtig, Führungsstrukturen und die Sicherheit der Ausbildung zu hinterfragen, dabei nach jeder erdenklichen Alternative zu suchen und den Prozess konsequent zu verbessern, auch damit die Kunst des Segelns künftig auf junge Kadetten wirken kann.
Die Gorch Fock muss bleiben, Jan-Peter Reschke kommentierte für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Und eng verbunden war das Schicksal der Gorch Fock ja mit Karl Theodor zu Guttenberg, bis zum 1. März Verteidigungsminister. Dann kam sein Rücktritt und der Rückzug aus dem Bundestag, denn zu stark lastete der Vorwurf, Guttenberg habe bei seiner juristischen Doktorarbeit in großem Umfang abgeschrieben. Der Vorwurf sei abstrus, meinte Guttenberg zunächst, räumte später aber gravierende handwerkliche Fehler ein und bat die Universität Bayreuth schließlich um Rücknahme seines Doktortitels. Die Kommission Selbstkontrolle in der Wissenschaft prüfte die Dissertation und kam zu einem vernichtenden Ergebnis. Aus Bayreuth Christian Riedl.
Überraschend ist das Ergebnis des Untersuchungsberichts wohl nicht mehr. Es war ja bereits im Vorfeld durchgesickert. Die sechsköpfige Expertenkommission, die in den vergangenen 3 Monaten die Plagiatsvorwürfe gegen zu Guttenberg untersucht hat, werde dem Ex-Minister absichtliche Täuschung unterstellen. In den nun heute von der Uni Bayreuth veröffentlichten Auszügen aus dem Abschlussbericht der Kommission zur Selbstkontrolle in der Wissenschaft heißt es, eine Vielzahl von Indizien spräche dafür, dass zu Guttenberg ganz bewusst vorgegangen sei. So seien über die ganze rund 500-seitige Doktorarbeit verteilt, Plagiate zu finden. Besonders deutlich dort, wo der Ex-Minister Arbeiten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags eingebaut hat. Zu Guttenberg habe Originaltexte umformuliert, Synonyme verwendet und einzelne Stellen ausgelassen. So habe er sich der Autorenschaft dieser Passagen angemaßt, so die Untersuchungskommission. Anders die Darstellung von zu Guttenberg. Per Fax hatte er in letzter Minute der Uni Bayreuth eine Stellungnahme zu dem Untersuchungsbericht zukommen lassen. Medienberichten zufolge spricht zu Guttenberg in dem 3-seitigen Schreiben von Missverständnissen. In der Öffentlichkeit aber ist der Ex-Minister bisher eine klare Aussage schuldig geblieben. Als Mitte Februar die ersten Berichte über Plagiate in seiner Doktorarbeit erschienen, spricht er noch von abstrusen Vorwürfen. Später erklärt er, er wolle seinen Titel vorübergehend ruhen lassen. Schließlich bittet er die Uni Bayreuth, den Doktorgrad zurückzunehmen. Ihm seien beim Schreiben der Arbeit handwerkliche Fehler unterlaufen. Vorsätzlich habe er aber nicht täuschen wollen, so zu Guttenberg. Nach und nach tauchen aber im Internet immer mehr Nachweise von offensichtlichen Plagiaten auf. Als Verteidigungsminister erklärt zu Guttenberg schließlich am 1. März seinen Rücktritt. Auch von seinen übrigen politischen Ämtern verabschiedet sich der Oberfranke, zuletzt am 15. April, als er aus dem Kulmbacher Kreistag ausscheidet. Nach und nach hat zu Guttenberg so auch den Rückhalt in seiner Heimat, wo er bei den letzten Bundestagswahlen noch die meisten Stimmen aller deutschen Abgeordneten bekommen hat, verloren. Als deutschlandweit Guttenberg-Anhänger für dessen Rückkehr als Minister demonstrieren, kommen am Schloss Guttenberg bis zu 2000 seiner Fans zusammen. Heute aber klingen die Oberfranken so.
Ich finde es schwach von ihm. Ich habe mal anderes von ihm erwartet.
Klar, wenn es absichtlich war, ist es natürlich umso fieser noch. Ja.
Der hat alles abgeschrieben. Das, wenn ich in der Schule gemacht hätte. Na klasse.
Die Politiker, da muss man mit sowas rechnen.
Bei so vielen Missverständnissen ist es schon sehr auffällig.
Formal drohen zu Guttenberg seitens der Uni Bayreuth keine Konsequenzen mehr. Aber die Staatsanwaltschaft Hof ermittelt weiter wegen möglicher Urheberrechtsverletzungen. Der Untersuchungsbericht werde in die Ermittlungen einfließen, heißt es. Ob aber juristische Konsequenzen drohen, werde frühestens im Sommer bekannt werden. Seinen Doktorvater, den renommierten Staatsrechtler Peter Häberle, treffe keine Mitverantwortung, erklärt die Untersuchungskommission. Ihm sei lediglich vorzuwerfen, dass er die Bewertung der Doktorarbeit mit der Bestnote Summa Cum Laude ausführlicher hätte begründen sollen. Die Bayreuther Hochschulleitung wollte sich übrigens heute nicht zu dem Abschlussbericht der Untersuchungskommission äußern und hat auf eine Pressekonferenz am kommenden Mittwoch verwiesen. Dann soll der Bericht auch im Internet veröffentlicht werden.
Was wirklich geschah in der Nacht zum Montag, das ist nach wie vor nicht eindeutig zu sagen. Wie genau ist Osama bin Laden in Pakistan ums Leben gekommen? War der Top-Terrorist bewaffnet? Wie sind die US-Spezialkräfte vorgegangen? Das Weiße Haus liefert keine stringenten Informationen. Die Kommunikation ist ein Desaster, das Präsident Obama im anstehenden Wahlkampf zum Verhängnis werden könnte. So viel aber steht mittlerweile wohl fest. Bin Laden ist tot, das sagt nämlich heute Al-Qaida. Ralf Siener berichtet.
Das Blut Osama bin Ladens sei nicht umsonst vergossen. Die Anschläge gegen Amerika und seine Agenten würden weltweit fortgesetzt. Und das derzeitige Glücksgefühl der Amerikaner werde sich schon bald in Trauer verwandeln, heißt es in der Internetstellungnahme Al-Qaidas. Laut einer CNN-Übersetzung gratuliert das Terrornetzwerk der Islamischen Nation zum sogenannten Martyrium ihres aufopferungsvollen Sohnes Osama.
Congratulations to the Islamic Nation on the martyrdom of their devoted son Osama.
Das Terrornetzwerk ruft in seiner auf den 3. Mai datierten Internetveröffentlichung außerdem die Bevölkerung Pakistans auf, gegen seine Regierung zu revoltieren.
Call upon our Muslim people in Pakistan to rise up and revolt.
Eine Woche vor seiner Erschießung habe Bin Laden eine Audiobotschaft aufgenommen. Und diese Botschaft werde schon bald veröffentlicht, kündigt Al-Qaida an. Bis zu seinem letzten Tag hat der Terrorchef bei der Auswahl von potenziellen Anschlagszielen offenbar eine aktive Rolle gespielt. Osama habe intensiv mit anderen einflussreichen Al-Qaida-Mitgliedern kommuniziert und sei keineswegs eine reine Symbolfigur gewesen. Zu diesem Ergebnis kommen Experten der US-Geheimdienste nach einer ersten Durchsicht der Computerdateien, CDs und Dokumente, die auf dem Bin Laden-Gelände beschlagnahmt wurden.
Data storage devices, documents and computers seized from Osama bin Ladens compound in Pakistan.
In den Computerdateien und handgeschriebenen Notizbüchern finden sich nach Informationen von US-Medien Details über potenzielle Anschlagziele in den USA und weltweit.
Terrorist group was last year considering attacks on commuter rail networks in the US.
Laut Aufzeichnungen aus dem Bin Laden Notizbuch diskutierte Al-Qaida im letzten Jahr darüber, einen Zug in den USA entgleisen zu lassen. Dieser Zug sollte dann in einen Fluss oder in ein Tal stürzen, und zwar am 10. Jahrestag des 11. September 2001.
Although there's no evidence the planning reached the active level.
Allerdings gibt es laut ersten Rechercheergebnissen der amerikanischen Geheimdienste keinen Hinweis darauf, dass diese Idee bereits in ein konkretes Planungsstadium getreten war. Die Akten und Computerdateien Bin Ladens enthalten offenbar auch Hinweise auf die Verstecke anderer Top-Terroristen Al-Qaidas.
Where other top Al-Qaida leaders may be hiding.
Amerikas Auslandsgeheimdienst observierte das Bin Laden-Grundstück in Abbottabad seit Monaten aus nächster Nähe.
The CIA spent months watching the Bin Laden compound.
Laut Informationen der New York Times und des Nachrichtensenders CNN hatte die CIA eine konspirative Unterkunft in der direkten Nachbarschaft Bin Ladens angemietet.
From a house, just a few blocks away.
Und da in Pakistans Militärmetropole Abbottabad ständig Ausländer zu Gast sind, fielen die Osama-Observierer aus den USA nicht weiter auf. Obwohl der amerikanische Geheimdienst und die von ihm engagierten Ortskräfte die Bin Laden-Residenz rund um die Uhr abhörten und beobachteten, gelang es ihnen weder ein Gespräch des Terrorchefs aufzuzeichnen, noch ihn zu fotografieren.
President Obama travels to Fort Campbell, Kentucky today.
Unterdessen ist US-Präsident Obama auf dem Weg in die Kommandozentrale der Eliteeinheit Navy SEALs in Fort Campbell, Kentucky, um persönlich dem Eingreifteam Nummer 6 seine Dankbarkeit auszudrücken.
For a private meeting to express his gratitude to the Navy SEALs.
Dieses Team Nummer 6 hatte Bin Laden wenige Minuten nach der Erstürmung des Geländes vor der Tür seines Zimmers im dritten Stock gesichtet. Als Osama versuchte, in das Zimmer zurückzuweichen, eröffneten die Präzisionsschützen das Feuer. Der unbewaffnete Terrorchef wurde in Brust und Bauch getroffen. Angeblich fanden die Elitesoldaten später in Osamas Zimmer ein AK-47 Maschinengewehr und eine Pistole. 4 der insgesamt 5 Bin Laden Vertrauten und Verwandten, die von den Navy SEALs erschossen wurden, trugen keine Waffen. Menschenrechtsexperten der Vereinten Nationen verlangen jetzt von den USA eine umfassende Aufklärung darüber, ob die Obama-Regierung überhaupt geplant habe, Bin Laden lebend gefangen zu nehmen und welche Rechtsgrundlage es für dessen Erschießung gebe.
Und auch im nächsten Fall führt die Spur zu Bin Ladens Terrornetzwerk Al-Qaida. Es geht um das verheerende Attentat auf ein Touristencafé in Marrakesch. 16 Menschen starben. Nun wurden die ersten Verdächtigen verhaftet. Aus Rabat Alexander Göbel.
Nach der Festnahme von 3 marokkanischen Tatverdächtigen gibt es neue Einzelheiten über den Anschlag auf ein Touristencafé in Marrakesch. Marokkos Innenminister Cherkaoui sagte vor Journalisten in Rabat, der mutmaßliche Haupttäter sei ein Anhänger des Dschihad und habe Verbindungen zum Terrornetzwerk Al-Qaida zugegeben. Er sei 2008 aus Libyen nach Marokko ausgewiesen worden. Mehrfach habe er versucht, in Kampfgebiete wie Tschetschenien und Irak zu gelangen. Dann habe er offenbar beschlossen, einen Anschlag in Marokko durchzuführen. Seit ungefähr einem halben Jahr habe er Sprengstoff gesammelt und 2 Bomben gebaut, so der Innenminister mit Hintergrundwissen aus dem Internet. Die Sprengsätze habe der Mann bei seinen Eltern versteckt, 350 Kilometer südlich von Casablanca. Dort wurde er gestern vom marokkanischen Inlandsgeheimdienst DST zusammen mit 2 weiteren Verdächtigen festgenommen. Sie befinden sich in Untersuchungshaft. Noch hat sich keine Terrorgruppe zu dem Anschlag bekannt. Für die Behörden trägt die Tat aber die Handschrift von Al-Qaida. Die mit Sprengstoff und Nägeln gefüllten Bomben waren am Donnerstag vergangene Woche im Café Argana per Mobiltelefon ferngezündet worden. Sie explodierten, als gerade viele Touristen beim Mittagessen saßen. Bei dem Anschlag auf das Café am berühmten Platz Jemal Fna in Marrakesch starben 16 Menschen, darunter zahlreiche Ausländer. Mehr als 20 weitere Personen erlitten zum Teil schwere Verletzungen.
In Syrien haben auch heute wieder tausende Menschen demonstriert nach dem Freitagsgebet für Reformen und für mehr Demokratie. Unterstützt wird die Opposition von Sanktionen, die EU-Botschafter heute beschlossen haben, unter anderem ein Waffenembargo, Reisebeschränkungen gegen führende Vertreter des Assad-Regimes. Aus Damaskus berichtet Felix de Kuveland.
Das syrische Regime zeigt sich weiter unnachgiebig. In Homs rollten Panzer durch die Straßen, in Banyas, Rastan, Tell und anderen Städten gingen Soldaten und Angehörige von Spezialeinheiten in Stellung und schossen zum Teil auf Demonstranten. Es gab erneut Tote und Verletzte. Auch in der Hauptstadt Damaskus, die bislang weitgehend ruhig geblieben war, brachen Proteste aus, die allerdings nur kleineren Umfang hatten. Dabei wurde der bekannte Regimekritiker Riad Saif festgenommen, der 2003 mit dem Menschenrechtspreis der deutschen Stadt Weimar ausgezeichnet worden war. Anders als an den vergangenen Freitagen regten sich in der Kleinstadt Dara, in der die Revolte vor 1,5 Monaten begonnen hatte, diesmal kaum Proteste. Bewohner berichteten per Handy, dort seien derartig viele Soldaten und Geheimdienstler auf den Straßen, dass sich niemand aus dem Haus traue. In den vergangenen Tagen haben die Geheimdienste landesweit jeden festgenommen, der ihnen irgendwie verdächtig erschien. Menschenrechtler nennen geschätzte Zahlen von 8.000 bis 10.000. Ein Grund, jemanden wegzusperren, findet sich immer und die Beschuldigungen sind stets die gleichen. Ein Regimekritiker. Die Geheimdienstler arbeiten mit Gummibegriffen wie Gefährdung der Staatssicherheit. Es gibt überhaupt keine klare Definition, was das konkret sein soll. Sie wollen uns im Unklaren lassen, was erlaubt ist und was nicht.
Felix de Kuveland berichtete über die Demonstrationen in Syrien. Auf Konsens gepolt ist Angela Merkel. Es geht schließlich um den geplanten Atomausstieg und da bewegt sich die Kanzlerin nun auf die Opposition zu. Und der Zeitplan, ihr gerät ein bisschen aus den Fugen. Aus Berlin Christian Beckmann.
Der Zeitplan für die Entscheidung über den beabsichtigten Atomausstieg wird jetzt vom 8. Juli bestimmt. Da soll der Bundesrat über ein zuvor im Parlament verabschiedetes Gesetz zur Energiewende abstimmen. Es ist auch die letzte Sitzung vor der Sommerpause. Eigentlich war eine frühere Entscheidung zum 17. Juni vorgesehen.
Ich denke, es spricht einiges dafür, da der Umfang des Gesetzespaketes, mit dem die Bundesregierung sozusagen ins Parlament geht, doch ein erheblicher ist, auch ausreichend Beratungszeit dafür vorzusehen. Und das spricht einiges für diesen Termin im Juli.
Bereits am Montagmittag, so Regierungssprecher Seibert, wird sich die Kanzlerin mit den Partei- und Fraktionsvorsitzenden der Bundestagsparteien treffen. Innerhalb von 2 Stunden soll dann zunächst das parlamentarische Prozedere abgestimmt werden, mit dem die Debatten abgehalten werden sollen. Die Kanzlerin sei auf Konsens bedacht, betonte Seibert.
Und dazu gehört es, denke ich, dass man mit den im Bundestag vertretenen Parteien ins Gespräch kommt. Zunächst mal geht es wirklich um das Prozedurale. Es geht darum zu klären, was der Bundestag in welchen Zeiträumen besprechen will.
Am 18. Mai trifft sich Merkel dann nochmal mit Wirtschaftsvertretern und Energiebossen im Kanzleramt, um auch von da noch einmal Aspekte für die dann beginnenden Parlamentsdebatten mitzunehmen. Wie überhaupt zurzeit auf allen Ebenen die Energiewende und der beschleunigte Atomausstieg diskutiert werden. Die Umweltverbände und die Verbraucherschützer haben sich bereits in dieser Woche mit dem Bundesumweltminister getroffen, wie Christiane Schwarte, der Sprecherin des Umweltministeriums, bestätigte.
Es gibt zahlreiche Treffen auf parlamentarischer Ebene mit den Verbänden. Der Bundesumweltminister trifft sich am Montag auch noch mal mit Wirtschaftsverbänden. Es finden umfassende Gespräche auf allen Ebenen statt.
Wichtig ist auch der 15. Juni. Da läuft das Moratorium aus und die abgeschalteten Altmeiler könnten eigentlich wieder ans Netz. Denn es ist fraglich, ob die Reaktorsicherheitskommission bis dahin Material zusammen hat, das einen sofortigen Betriebsstopp begründen könnte.
Gut gemeint war es ja, das, was die Wissenschaftsminister im Jahr 1999 in Bologna beschlossen haben, einen gemeinsamen Hochschulraum mit einheitlichen Studienstrukturen und Abschlüssen, Stichwort Bachelor und Master. Aber die Realität sah dann doch ganz anders aus, die Proteste waren heftig, vor allem die der Studenten. Und wie ist nun das Fazit so viele Jahre nach der Institution des Bologna-Prozesses? Darüber wird regelmäßig beraten. Heute war es wieder soweit auf der 2. Bologna-Konferenz in Berlin. Und von dort berichtet Bastian Rudde.
Das Fazit der Bundesforschungsministerin fiel erwartungsgemäß positiv aus. Annette Schavan findet, dass der Umbau des Hochschulsystems in Deutschland auf einem guten Weg ist. Kritikern entgegnete die CDU-Politikerin, es gebe keinen Mangel an Masterstudienplätzen. Die meisten Bachelor-Absolventen würden mit einem Master weitermachen, 90% davon in ihrem Wunschfach und an ihrem Wunschort. Schavan sagte aber, dass es für Studierende in Deutschland zukünftig leichter möglich sein müsse, während des Studiums in ein anderes Bundesland zu wechseln.
Wir wissen, dass die Mobilität, was Auslandsstudienaufenthalte angeht, zwischen 1999 und heute sich verdoppelt hat. Aber dass auch der Bologna-Prozess noch nicht dazu geführt hat, dass innerhalb Deutschlands Mobilität erleichtert worden ist. Deshalb ist das eine wichtige Frage.
Rund 4.700 verschiedene Masterstudiengänge gibt es in Deutschland. Geht es nach Schavan, werden es bald noch mehr sein. Der Bund investiert in den nächsten Jahren 250 Millionen Euro in die Entwicklung neuer, berufsbegleitender Masterstudiengänge. Die Auswahl für Studierende und Studieninteressierte würde damit weiter steigen und damit auch der Beratungsbedarf. Der ist laut Schavan schon jetzt nicht ausreichend gedeckt. Das Beratungsangebot müsse vergrößert werden. Das sieht auch die Präsidentin der Hochschulrektorenkonferenz Margret Wintermantel so. Sie betonte aber,
dass wir dringend, wenn wir das alles wirklich sehr, sehr gut machen wollen, dass wir dringend mehr Personal brauchen, insbesondere um diese Ziele der Bologna-Reform, was die Kompetenzorientierung betrifft, um die Ziele wirklich gut zu erreichen.
Wintermantel bemängelte erneut, dass den Hochschulen für die Umstellung auf Bachelor und Master zu wenig Geld zur Verfügung stünde. Kritik an der Umsetzung des Bologna-Prozesses in Deutschland äußerten zudem die Studentenvertreter. Sie bezeichneten die Maßnahmen Schavans als reine Kosmetik.
Regional- und Kommunalwahlen sind immer ein Test für die nationale Regierung und so ist es wohl auch in diesem Fall in Großbritannien. Dort waren gestern diese Wahlen und zugleich wurde abgestimmt über Reformpläne für das komplizierte Wahlrecht in Großbritannien. Diesen Vorschlag hatten die britischen Liberaldemokraten gemacht, der kleine Koalitionspartner in der Regierung mit den Konservativen. Nun gibt es erste Ergebnisse aus London, Thorsten Huhn.
Noch sind die Stimmen nicht fertig ausgezählt, doch alle Anzeichen deuten darauf hin, dass die Briten bei ihrem bisherigen Wahlrecht bleiben werden. Beim gestrigen Referendum hat offenbar eine deutliche Mehrheit mit Nein gestimmt. Das ergibt sich aus Umfragen vor den Wahllokalen. Damit haben sich die Konservativen von Premierminister Cameron durchgesetzt. Der Regierungschef lehnt die Reform vehement ab.
Keep the current system. It's simple, it's fair, it's
Lasst uns das gegenwärtige System behalten. Es ist einfach, gerecht und bringt ein eindeutiges Ergebnis. Es hilft, unfähige Regierungen abzulösen. Gebt das nicht auf für ein ungerechtes, kompliziertes System. Der kleinere Koalitionspartner der Konservativen, die Liberaldemokraten, sind also aller Wahrscheinlichkeit nach mit dem Versuch gescheitert, das Wahlsystem so zu verändern, dass es vor allem für die kleineren Parteien gerechter wird. Sie leiden unter dem gegenwärtigen Mehrheitswahlrecht, das die beiden großen Parteien begünstigt. Der Chef der Lib Dems, Nick Clegg, hatte sich schon vor dem Referendum über den Wahlkampf des größeren Koalitionspartners beklagt. Es ist eine ziemlich hässliche Kampagne, mit der die Menschen abgeschreckt und in die Irre geführt werden sollen. Wir haben die einmalige Chance, ein altes, nicht funktionierendes Wahlsystem durch ein besseres, gerechteres zu ersetzen. Wenn die Ablehnung deutlich ausfällt, es also mehr als 60% Nein-Stimmen gibt, dann wird es nach Ansicht von Experten für lange Zeit keine Diskussion über ein neues Wahlrecht mehr geben. Fällt das Ergebnis knapp aus, bleibt es ein Thema. Für Nick Clegg und die Liberaldemokraten war gestern ohnehin ein schlechter Tag. Bei den regionalen und lokalen Wahlen mussten sie deutliche Verluste hinnehmen. Die Wähler bestraften sie offenbar für ihre Arbeit in der Regierungskoalition mit den Konservativen, wo die Lib Dems die starken Kürzungen in vielen Bereichen ebenso mittrugen wie eine drastische Erhöhung der Studiengebühren. Vereinzelt wurden in der Partei schon Stimmen nach einem Rücktritt von Clegg laut, der bisher der große Star der Lib Dems war. Zähneknirschend sagte er heute:
Clearly, last night was a very, very bad night for us.
Es ist klar, die letzte Nacht war sehr schlecht für uns. In der Politik wie im Leben gibt es Hochs und Tiefs. Wir haben einen regelrechten Tiefschlag bekommen. Wir müssen aus dem lernen, was uns die Wähler mitgeteilt haben. Wir müssen uns jetzt aufraffen und weiterarbeiten. Das Klima in der konservativ-liberalen Koalition dürfte nach den Verlusten der Liberaldemokraten deutlich kühler werden. Mit einem Bruch des Bündnisses rechnet man in Großbritannien aber nicht, denn die Liberaldemokraten müssten befürchten, bei Neuwahlen sehr schlecht abzuschneiden. Die Konservativen erlitten bei den gestrigen Wahlen nur leichte Verluste. Die Labour-Partei konnte zulegen. In Schottland, wo ein neues Regionalparlament gewählt wurde, hat die schon bisher regierende schottische Nationalpartei SNP eine absolute Mehrheit erreicht. Die SNP tritt für die Unabhängigkeit Schottlands ein. Sie will dazu in einem Referendum die Bevölkerung befragen.
Ein schwerer Unfall hat sich heute Morgen in Gummersbach im Oberbergischen Land ereignet. Ein Lastwagenfahrer rammte einen mit 40 Kindern besetzten Schulbus. Zur aktuellen Lage Susanne Langhardt.
Die Unfallstelle auf der Bundesstraße 55 in Gummersbach ist inzwischen geräumt. Die beiden völlig zerstörten Fahrzeuge wurden mit einem Kran für weitere Ermittlungen von der Polizei sichergestellt. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei mehr als 100.000 Euro. Die Polizei in Gummersbach ermittelt auf Hochtouren nach der Ursache für den Frontalzusammenstoß, sagt Sprecher André Kuba.
Zunächst mal kann man alles nicht ausschließen. Es gibt allerdings keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass es hier etwas mit Geschwindigkeit oder der Unfallursache Alkohol zu tun gehabt hat. Was es dann am Ende ist, da werden wir dann hoffentlich alsbald schlauer sein.
Ein Sachverständiger wird von Montag an sämtliche Spuren untersuchen. Angefangen bei den völlig aus den Verankerungen gerissenen Sitzen im Bus bis hin zur zerstörten Fahrerkabine des LKW. Der 68-jährige Lastwagenfahrer war erst wenige Minuten von der Spedition entfernt, als er vermutlich die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, auf die Gegenfahrbahn kam und frontal mit dem Bus zusammenstieß. Er konnte sich nicht mehr selbst aus der Kabine befreien, sagte ein Ersthelfer am Unfallort.
Dann haben wir uns um den Busfahrer gekümmert, den haben wir aber leider nicht rausbekommen. Und dann haben wir hier den LKW-Fahrer noch rausgeholt. Und dann kam auch Gott sei Dank irgendwann Feuerwehr, Krankenwagen.
Mehr als 200 Einsatzleute von Feuerwehr und Polizei versorgten die verstörten Kinder vor Ort. Alle Kinder und Jugendliche waren mit dem Schulbus auf dem Weg zur Waldorfschule in Gummersbach. Für sie hatten Notfallseelsorger ein Auffangzentrum eingerichtet. Die meisten Kinder hatten sich selbst aus dem Bus befreit.
Ja, also wir sind alle aufgestanden und sind schreiend halt zu der Tür hinten gelaufen. Ganz viele waren ganz blutig im Gesicht und so. Das war sehr ekelhaft.
Einige Kinder kamen ins Krankenhaus nach Engelskirchen, andere nach Wipperfürth, nach Köln oder auch nach Gummersbach, sagt Angela Alz, Sprecherin des Klinikum Oberberg in Gummersbach.
Wir haben 3 schwerverletzte Kinder hier versorgt. Als allererstes, das eine Kind hatte eine Oberschenkelfraktur, das andere Kind ein Bauchtrauma, das heißt, das sind Prellungen im Bauchraum, die stationär überwacht werden müssen. Und das dritte Kind hatte ein Halswirbelsäulentrauma.
Über den schweren Verkehrsunfall in Gummersbach berichtete Susanne Langhardt. Und damit geht das Echo des Tages auf WDR 5 und in der Info zu Ende. Im Studio war Gertrud Sterzl. Ich wünsche Ihnen einen ruhigen Abend.